Narayan nicht. Narsingadev nicht. Und schon gar nicht mit einem Halbgott wie Lord Shiva. Aber auf meinen Himalaya-Reisen, es waren vier, kam ich immer wieder zu Tempeln von Lord Shiva und habe mich also immer wieder ein bisschen befasst mit Lord Shiva und merkte, wie absolut wichtig er ist für jemanden, der spirituellen Fortschritt macht. Shiva beseitigt nämlich die Hindernisse im eigenen Herzen und transformiert die. Macht also aus Hindernissen, aus Stolperstein Eigenschaften, die einem Menschen helfen kann im spirituellen Leben. Anyways, mein Bild von Lord Shiva hatte sich also etwas verändert, aber so richtig verändern tat es sich eben beim Kailash. Ich hatte euch gesagt, dass ich zwei Erfahrungen am Berg Kailash machte. Einmal eine traditionelle Pilgerreise und das zweite eine Begegnung mit Lord Shiva. Und ich möchte ganz kurz über beides sprechen. Eine traditionelle Pilgerreise, wo man sich also auf einen Weg zu einem Heiligtum macht, wird immer zu einer inneren Reise. Also der Weg, den du gehst, ist nicht mehr aus Steinen und aus Holz. Er geht nicht durch eine äußere Landschaft hindurch mehr wie durch die Himalayas, sondern der Weg, den du gehst, ist ein Weg zum Herzen. Es geht durch Bewusstsein Dinge hindurch. Die Berge sind also nicht mehr äußere Berge, sondern plötzlich innere Berge. Zum Beispiel das falsche Ego. Haribol, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt von euch. So ein bisschen. Das ist dann der Berg, den man überquert. Es ist also nicht mehr der Himalaya-Berg. Der erste Tag der Kailash-Umkreisung hat somit eine innere Bedeutung. Der erste Tag heißt der Tag der Reinigung. Der zweite Tag, da geht es dann also richtig zur Sache, ist der Tag des Hinter-sich-Lassens. Man lässt richtig sein altes Leben zurück. Und es gibt dort richtig einen Ort, der heißt Shivas-Tal, das Tal des Shivas, wo man sich richtig hinlegt für einen Augenblick und dann innerlich seinen eigenen Tod durchlebt. Und damit das eben ein wirkliches Hinter-sich-Lassen ist, muss der Pilger, der diese Reise unternimmt, herzlich willkommen, muss... Ach, meine liebe Hummel, das war jetzt nicht der Glücksgriff, jetzt, wo man weiter fliegen kann hier. Dass man da auch etwas hinter sich lässt, muss der Pilger also nachvollziehen, indem er tatsächlich etwas von sich zurücklässt. Die armen Leute schneiden sich eine Haarlocke ab oder ganz entschlossene tun sich einen Wackelzahn raustun und dorthin legen. Ne? Etwas reichere Leute lassen ein Hemd vielleicht von sich zurück an diesem Ort, um eben auch wirklich etwas zurückzulassen. Das heißt, sich von etwas zu verabschieden, was man auch nicht wieder mitnimmt. Als ich zu diesem Shivas-Tal kam, dachte ich, ah, Sachidananda Swami, du hast genug hinter dich gelassen. Das machst du jetzt mal nicht. Du bist schon durch. Ich bin dann ungefähr 3 Kilometer weitergelaufen und nach 3 Kilometer kam unser Sherpa und sagte, der Jagdtreiber, der also unser ganzes Gepäck auf 4 Yaks getan hat, ich war in einer Gruppe von 5 Reisenden da, der Jagdtreiber hatte gesagt, alle Yaks mit unserem ganzen Gepäck sind davongelaufen in den Himalaya. Also alles war weg. Trinkflaschen, Nivea Sonnencreme für die intensive Sonneneinstrahlung, unser ganzes Yacht, Passport, you don't need no passport, alles war weg. Da habe ich gedacht, also anscheinend muss man doch was hinter sich lassen. Danke, Shiva. Bin also dann die 3 Kilometer zurückgegangen und habe jetzt also gesagt, ich lasse den ganzen Sachinandan-Swami da auf dem Berg Kailash und habe das symbolisch ausgedrückt, indem ich meine Socken und meine Handschuhe zurückgelassen habe. Womit ich andeuten wollte, dass alles, was zwischen der Sohle, den Socken also, und den höchsten höchsten Fingerstopfen, das lasse ich zurück am heiligen Berg Kailash. Das soll sterben. Hari Bol. Und dann am letzten Tag, dem dritten Tag, also das war jetzt der Tag der Reinigung, der erste Tag, der Tag des Hintersichlassens. Man kommt dann, wenn man das getan hat, geht man dann über den Pass hinweg oder geht man runter und kommt an den an Bergen vorbei, die heißen in Tibetanisch, also jetzt übersetzt vom Tibetanischen, die 7 Schwestern des langen Lebens. Also man hat jetzt ein langes Leben vor sich, ein neues Leben. Mhm. Man ist neu geboren. Und anyways, da kommt dann der dritte Tag, das ist der Tag des neuen Lebens, also wo einem die neue Version gezeigt wird. Und es hat sich bei mir so dargestellt, dass Lord Shiva vor mir erschien, in einer Form, so ähnlich wie ihr sie sehen könnt beim Günther auf dieser Wohnung, und mir ganz deutlich und klar vermittelt hat, was meine neue Vision ist, meine neue Mission im Leben. Über diese Dinge spricht man dann nicht mit der Öffentlichkeit, weil es etwas sehr Persönliches und sehr Privates ist, was eben im Schatze wie soll ich mich ausdrücken, das bleibt zwischen einem selber und Lord Shiva und dem eigenen spirituellen Meister. Prabhupada ist dann auch gleich, nachdem Shiva mir erschienen ist, ebenfalls erschienen und hat das bestätigt, was ich von Shiva gehört habe, so dass ich also jetzt da in dieser Mission drin bin. Ich muss sagen, ich will euch ganz, ganz offen sagen, mir ist es nicht immer gelungen, diese Mission auszuüben. Ich bin hier ein schwacher Mensch, muss ich sagen, der weiterhin auf Hilfe und Unterstützung angewiesen ist. Denn es ist eine sehr hohe Vision. Etwas, was mich mit einem inneren, ja innerlich sehr bewegt, wenn ich nur daran denke. Und natürlich ist es mir sehr wichtig, dort weiterhin, das ist also etwas sehr Hohes, wo man weiterhin Hilfe auch braucht, ne? Göttliche Hilfe. So, also das nur zu meiner eigenen Begegnung mit Lord Shiva. Danach, nach dem Tag der Reinigung, dem Tag des Hintersichlassens und dem Tag der Erneuerung oder der neuen Version, hat sich meine Beziehung zu Shiva natürlich verändert. Ich bin ihm jetzt sehr dankbar und fühle mich ihm sehr nahe. Und deswegen möchte ich euch heute eine klassische Transformationsgeschichte erzählen, von der ich glaube, dass ihr auch lernen könnt. Ich glaube, dass sie euch etwas bringen wird, dass sie also wertvoll ist für euch. Diese Geschichte wird erzählt im Srimad Bhagavatam, im 6. Kanto. Sie handelt von Shiva, aber dann von einem großen Devoti namens Chitraketu. Chitraketu kam auf einer Wanderschaft dort vorbei, wo Lord Shiva lebte. Und Lord Shiva ist eine ganz einzigartige Persönlichkeit. Er saß dort, umgeben von dem Besten der Weisen. Auf seinem unbekleideten Schoß nun saß ebenfalls unbekleidet seine Frau Parvati. Die gewaltige materielle Energie. Die Weisen saßen drumherum, denn ihr müsst euch in diesem Bereich vorstellen, dass die Regungen und Gefühle, die wir empfinden als Menschen, nicht in dieser Form existieren. Also wenn wir eine wunderschöne Frau umarmt von dem machtvollsten Wesen erleben würden, dann würden wir vielleicht sexuell erregt werden. Und wir würden auch denken, das sollte ich jetzt auch mal in dieser Weise, auch mal diesen Gedanken pflegen und vielleicht diesen Tätigkeiten. Aber die Weisen, die alle im Zölibat lebten und noch nie ihren Samen verschüttet hatten, wie es vorkommt in der Begegnung zwischen Mann und Frau, waren dort und hörten zu, wie Lord Shiva über die höchsten spirituellen Themen sprachen. Ihr müsst einfach verstehen, auf dieser niederen Ebene, der auch ein Chakra zugeordnet ist, ein Energiezentrum in unserem physischen Körper, da sind wir ganz und gar in sexuellen Gedanken vertieft und sind ganz sexuell angesprochen und so weiter und denken da immer, und wenn wir dann eine Frau oder einen Mann sehen, dann regt sich das und das kribbelt und das rumort. Aber wenn einer auf einer höheren Ebene ist, hat er eine völlig andere Einschätzung von Sexualität. Das ist für ihn etwas, ein schöpferischer Akt, etwas sehr Natürliches, wo er unbefangen drüber nachdenkt, wo er also nicht so verklemmt und so verbiestert und verklustert und verkrustet sich Gedanken macht. Und viele Menschen auf dieser Ebene tun sich freiwillig entscheiden, auf diese Tätigkeit äußerlich zu verzichten, um diese Kraft nach oben zu sammeln, so dass es ihnen hilft in ihrer Gotteserkenntnis. Das sind zum Beispiel die Sannyasis, jemand, der in den Lebensstand der Entsagung tritt, oder ein echter Brahmachari. Das sind Menschen, die von uns zu respektieren sind, die Brahmacharis, die diesen Schloss gefasst haben. Und wir wünschen ihnen alles Gute. Es ist rar, ein Brahmachari im Kali-Yuga zu treffen, aber es gibt sie. Anyways, Lord Shiva saß dort und die Weisen waren um ihn herum. Nun, Chitraketu kam gerade von der Erdebene und sah, also er war auf einer Wanderschaft von der Erde und er kam in diese höheren Bereiche rein, wo Shiva sah. Und als er das sah, war zunächst einmal erstaunt. Und in seinem Erstaunen wusste er sich nicht anders auszudrücken als zu lachen. Was ist hier los? So ungefähr. Er lachte also. Und Shiva blickte ihn an und sah in ihm sah, dass es ein großer Devotee ist, der ihn besucht hat, und schaute ihn gütig an. Parvati allerdings, die schöne Parvati, war durch dieses Gelächter innerlich verletzt. Wie konnte er, der jetzt gerade dazukommt, die Begegnung mit Shiva und Parvati, die dort waren, mit diesem doch sowas wie Hohn oder wie Befremden ist, glaube ich, das Wort, ausdrückenden Gelächter kommentieren? Und was nahm der sich heraus? Die größten Weisen waren versammelt, die alle im Zölibat saßen, die keinen Anstoß daran nahmen, sondern spirituelles Wissen von ihrem bewanderten Ehemann hören. Die sind vorkömmlich. Er sagt, du bist nicht qualifiziert als Devotee. Du bist einfach nur ein ganz normaler Schnösel. Und ich verfluche dich, sagte Parvati, ich verfluche dich, dass mit dieser Scheinheiligkeit ein für alle Mal ein Ende ist. Du wirst ein Dämon werden. Das war ein Fluch. Das waren nicht einfach nur Worte einer gewöhnlichen Frau, die im Herzen verletzt waren. Das war ein Fluch der gewaltigen materiellen Energie, der Shakti, der ursprünglichen Shakti. Das haben auch die Bäume zur Kenntnis genommen.
Ja.
Das war ein intensives Erleben. Das war intensiv. Chitraketu sammelte sich sofort, als er das hörte. Ihm wurde schlagartig klar, dass er einen Fehler gemacht hatte und dass er Parvati, die Schöne, verletzt hatte. Natürlich hatte Shiva ihm verziehen, denn er ist immer gleichmütig und er nimmt nicht die Vergehen von gewöhnlichen Menschen entgegen. Aber Chitraketu merkte, ich habe einen Fehler gemacht und ich muss für diesen Fehler jetzt auch korrigiert werden. Er hätte sich an Shiva wenden können, sein Freund, und gesagt, kannst du nicht mal deine Frau besänftigen und dafür sorgen, dass sie das zurücknimmt, was sie eben gesagt hat. Nein, Chitraketu war weise genug zu verstehen, dass es zu meinem eigenen Interesse ist, wenn ich diese Korrektur demütig in Empfang nehme. Und er beugte sein Haupt vor Parvati, er kam herunter, er verneigte sich, er sagte, ich nehme es an. In dem Augenblick ging Kräfte los, die eigentlich nur mit der ursprünglichen Shakti zu vergleichen sind. Er wurde heruntergeschleudert von diesem hohen Aufenthaltsort. Er wurde auf den Erdplaneten geschleudert. Und er veränderte sich. Und er nahm den Körper eines machtvollen Asuras, eines Dämonen an. Mein Körper wuchs, nahm völlig einen roten Body an. Er hatte kupferfarbene, leuchtende Haare, Reißzähne, die ihm aus dem Mund wuchsen. Richtige Reißzähne. Er merkte auch, dass sein physischer Körper nicht etwa ein gewöhnlicher Körper war. Nein, dieser Körper, wenn er sich aufregte und sehr böse und erregt wurde, wuchs an in Macht und Kraft. Ein Dreizack erschien in seinem Kopf. Seine Stimme wurde zu einem Donnergrollen und er wuchs so lange, bis sein Haar die Wolken berührten. Also richtig ein Dämon, nicht so ein kleiner biersaufender Thüringer, der was gegen Spiritualität hat. Nicht so eine Thüringer Wurst oder so ein norddeutscher verklemmt mich, Dämon, nicht, sondern richtig ein Asura. Ihr müsst euch das mal innerlich vergegenwärtigen, was das bedeutete. Der wurde richtig powerful. Und zwar mit seine Kraft war mit den schwarzen Kräften, nicht mit den weißen Kräften versorgt. Er wurde so ein wütender Dämon. Also wir kriegen jetzt die Transformation ins Negative mit. Ne? Dass sich alle Devatas vor ihm fürchteten. Niemand im Universum war mehr sicher vor diesem, er hieß Vritasura. Vritasura. Er erklärte den Halbgöttern und allem, was gut war, den Krieg an. Und alle wurden von seinem lodernden Dreizack niedergemäht. Keiner konnte ihm im Kampf auch nur trotzen. Das wurde so machtvoll, dass schließlich Indra, der Herr der Halbgötter, hoch beunruhigt wurde, weil die Devatas immer zu ihm kamen und sagten, du musst selber einschreiten, oh unser König. Vritasura, nein, Indra wusste, er wird den Kampf gegen Vritasura nur mit einer göttlichen Waffe überhaupt antreten können, weil er war wirklich so machtvoll, dieser Vritasura. dass wenn einfach nur ein Kämpfer sich ihm stellte, dann lachte Vidrasur einfach nur. Sein markerschütterndes Lachen. Und dieses Lachen war so laut, dass jeder Gegner schon wegen dem Sound verlor. So, Indra ging zu dem weisen Dadichi, der in Meditation da saß, und sagte: Dadichi, ich weiß, dass du im Besitz eines machtvollen Mantras bist, dem Narayan Kavacha. Und ich weiß auch, dass deine Kräfte, dass deine Knochen mit einer besonderen Kraft ausgestattet sind. Ich möchte von dir das Narayan Kavacha lernen und ich möchte deine Knochen haben, um daraus eine Waffe zu machen, die gegen den Vritasura wird. Und ich möchte dich erinnern, Menschen, die ihr eigenes Leben für eine höhere Sache geben als ihre eigene kleine Sache, werden von allen Wesen gefeiert. Dadichi sagte, mich hat noch bisher niemand um meine Knochen gebeten. Aber ich werde dich erst das Mantra lernen und dann werde ich den Körper aufgeben und weitergehen zu meinem höchsten Auftrag. Ich habe gewartet, dass du kommst und mich bittest. Und so lehrte er ihn das Narayan Kavacha, setzte sich in die Meditation nieder und gab lächelnd seinen Körper auf, um weiterzuziehen. Haribol. Das hat Stil. Ne? Indra hatte, was er wollte. Er nahm das Mantra, er nahm die Knochen, machte daraus die Waffe und ging dann zu Vritasura mit den himmlischen Heerscharen, die ihn begleiteten, den waffentragenden himmlischen Heerscharen. Vritasura sah ihn und sagte, weil er eine Ahnung hatte, eine sanfte Ahnung, die in ihm aufstieg. Jetzt geht nämlich seine Transformation schon los. Willkommen, o König der Himmlischen. Du bist gekommen, um dich mit mir zu messen. Und ich kann dir jetzt schon sagen, du wirst diesen Kampf gewinnen. Aber nicht die Schlacht deines Lebens. Die werde ich gewinnen. Und dann sagt er, und wurde das Monster. Sagt, kommt ihr Nichtsnutze. Kommt und kämpft mit Vritasura. Und dann kamen die himmlischen Heerscharen. Er machte einfach nur, er wuchs dann, er wurde richtig ärgerlich bis zum Himmel und machte einmal so. Mit einfach nur seiner Hand die Krallen besetzt war, worauf die himmlischen Herrscher alle wie ein Nebel, der von einem fürchterlichen Sturm gepackt wurden, zerstreut wurden. Sagte dazu, ist das alles, was ihr drauf habt? Könnt ihr euch bitte ein nächstes Mal formieren und ein bisschen ein würdiger Kampfpartner sein? Und war, ich warte auf euch, formiert euch bitte. Und so ging das für mehrere Tage hin und her. Vritasura sagte, und Indra, der schaut nur zu. Indra, der Feigling, der Frauenheld, dessen Körper einst mit Vaginas übersät war, schaut nur zu. Komm jetzt und verliere die Schlacht deines Lebens, aber gewinne den Kampf gegen mich. Also das hat er da noch nicht gemerkt. Was waren das für rätselhafte Worte? Und er fing an zu kämpfen, indem er erstmal seinen Donnerkeil brachte. Das kommt, und es gibt ja diese Sagen von den Yetis, den Yeti-Rittern, die haben auch so irgendwas, habe ich von Konya Bihari gehört, Star der, wie sagt man, Star, so Laserschwert, Indra hat das, ursprünglich. Der hat diesen Donnerkeil, den er zielgerichtet einsetzt. Und Vidasura wurde die Kraft zurückgeschleudert und sagte, endlich willkommen. Dann warf Indra seine Keule auf ihn. Vidasura sagte und holte sich die aus der Luft und sagte, danke. Und hieß sie zurück zu Indras Reittier Airavata, der schreiend vor Schmerz zurückgeschleudert wurde. Und so kämpften und tobten die. Vidasura war sehr gentlemanly, aber unglaublich powerful. Schließlich sagte Vidasura, du merkst, du kommst mit normalen Waffen, auch nicht mit deinem Donnerkeil, gegen mich an. Willst du nicht endlich das Mantram sprechen und die göttliche Waffe schleudern? Die wird mich nämlich töten können. Und dann Vidasura war jetzt in der Transformation. Vidasura wurde plötzlich sehr hell in seinem Wesen, sehr weise sah aus, sehr schöne Gesichtszüge und sagte, töte mich. Ich bin doch Chitraketu, der einst verflucht wurde. Jetzt will ich nicht mehr dieses irdische Dasein weiterführen. Ich will zurück in die spirituelle Heimat, die auch deine Heimat ist. Der Herr, der höchste Herr von allen, bewegt uns alle, dich und mich, wie Marionetten, die von einem Marionettenspieler bewegt werden. Wir alle haben unsere Rollen zu spielen. Ich habe gelacht, das war meine Rolle. Ich bin ein Dämon geworden. Das war meine Rolle. Deine Rolle ist es jetzt, mir zu helfen in meiner letztendlichen Transformation. Ich will zurück nach Hause, zurück zu Gott gehen. Wirf die Waffe! Indra wusste, das ist ein großer Heiliger, der hier spricht. Er machte die Augen zu und sagte, ich kann nicht. Wie soll ich eine Waffe gegen dich schleudern? Du bist kein Dämon, du bist ein Heiliger. Ich habe es geahnt und jetzt höre ich es und merke es. Daraufhin sagte Vidasura, willst du etwa die Anweisung des höchsten Herrn missachten? Willst du etwa, dass diese Welt weiter von einem Dämon wie mich besetzt wird? Helf mir bei meiner letztendlichen Wandlung. Helfe mir. Und dann lachte er und fing an zu kämpfen, wie noch nie irgendeiner im Universum gekämpft hatte. Er wurde von allen Mächten geführt. Da war nichts mehr von einem Heiligen sichtbar. Der legte richtig zu. Die Erde fing an zu wanken, wenn der nur von einem Schritt auf den nächsten ging. Und setzte er sich nieder zur Meditation. Und dann war Indra inspiriert, die Waffe zu werfen. Er sprach das Narayan Kavacha. Musste sich erstmal hinsetzen zur Meditation, um Vishnavi, um Na, um Ma, um Wa, um Ga, um Ga. Das sind sehr powervolle Mantren, die er sprach. Das Universum fing an zu beben, als diese Mantren gesprochen wurden. Und dann warf er die Waffe, die 1000 Jahre brauchte. 1000 Jahre in unserer Zeitrechnung, um den Kopf von Vidasura von seinen Schultern zu trennen. Denn Vidasura hatte sich inzwischen in der Meditation auf Krishna besonnen, seinen verehrenswerten Herrn, den er erreichen wollte, und wurde von Kraft erfüllt. Dann verließ die Seele, diese große Seele, diesen physischen Körper von Vidasura, erstrahlte im hellsten Licht und reiste in die spirituelle Welt zurück. Hare Krishna. So, ich möchte euch jetzt bitten, mit mir zu singen. Shiva sah das natürlich und sprach ein Mantra. Er sagte, Narayanam, Narayanam, Narayanam. Irgendein ein Mantra, der sagte zu Parvati, sieh die großen Geweihten des Herrn. Sie mögen in missliche Situationen kommen. Ich meine, wenn irgendjemand von uns jetzt ein Dämon würde, das wäre wirklich schlimm. Also stellt euch das mal vor, das wäre wirklich mies. Aber sie bleiben weiterhin fixiert auf ihr höchstes Ziel. Das sind die Super Devotees des Herrn. Shiva freute sich darüber, wie Indra eigentlich den Kampf gewonnen hatte, aber er war nicht so fortgeschritten wie Chitraketu. Er hatte die Schlacht verloren. Er blieb nämlich in der Welt zurück, der Welt von Geburt und Tod. Shiva hatte all das inszeniert und hatte all das gewusst. Und wir werden jetzt ein Mantra singen für Lord Shiva. Hier möchte ich Ananda Nitai sagen, du bist sehr, sehr gut in den schnelleren Kartels-Takten, aber noch, da ist noch Raum zur Verbesserung, wenn es langsam ist. Ich werde dir deswegen die kleineren geben, wo man nicht so leicht beschleunigt. Und weswegen ich es sage, ist, Shiva hatte das inszeniert, Shiva hatte das geplant, Shiva hatte das möglich gemacht, weil er der große Transformierer ist, ne? Dass eine Seele zurück zu Krishna kam. Und das wollen wir jetzt. Was an dieser Geschichte so wirklich, ich würde mal sagen, besonders ist, ist, dass man, glaube ich, sehen kann, dass die Transformation nicht immer eine einfache Sache ist. Eine Sache, die man so oberflächlich betrachten kann, die man mal so schnell hersagen kann, so modern im Wellnesszentrum. Ne? Transformation ist immer etwas, sagen wir mal, was den Menschen in seiner größten Tiefe erreicht. Herzlich willkommen, setzen Sie sich dazu. Ja. Transformation des, oder, um, oder die innere Wandlung, wie man in Deutsch sagt, ist etwas, was, sagen wir mal, den Menschen in seiner eigentlichen Tiefe erreicht, anspricht und erhebt. Diese innere Wandlung wird sehr wichtig sein, damit wir spirituelle Menschen werden können. Und diese innere Wandlung fängt im Einzelnen immer mit einer Frage an. Vielleicht habt ihr diese Frage schon einmal gestellt. Vielleicht kennt ihr diese Frage. Oder vielleicht habt ihr sie mal gestellt und habt sie inzwischen schon wieder vergessen. Diese Frage ist ganz einfach ausgedrückt. Wie kann mein Leben nutzbar sein im Plan Gottes? In dem Augenblick, wo ein Mensch diese Frage stellt, wie kann mein Leben nützlich sein im Plan Gottes, da ist bereits in ihm eine Transformation im Herzen erfolgt, ist geschehen. Die meisten Menschen sind noch nicht erwacht zu dieser Frage. Sie stellen immer die Frage, wie kann alles mir nützlich sein? Jedem das Seine, aber mir das Meiste. Ja, ganz wichtig, mir das Meiste. Das ist meine Kernaussage, die ich in diesem Leben habe. Aber ein Mensch, der in die innere Wandlung hineingeht, stellt eine andere Frage. Nicht, wie kann alles mir nützlich sein, sondern wie kann ich im Plane Gottes nützlich sein? In dem Augenblick, wo diese Frage richtig zu ein Bedürfnis auch wird, Herbie. Nicht nur eine intellektuell gestellte Frage, sondern ein Bedürfnis sein. Wie kann ich meinen Platz finden im großen Plan Gottes? Da fängt das Schicksal an, im Galopp zu laufen. Wenn diese Frage da ist. Also da ereignen sich Dinge, da überstürzen sich Dinge. Und da landet man vielleicht plötzlich wie Günther und Carmen irgendwo auf dem Land mit einem kleinen Anwesen, das sie nach und nach gestalten, außerhalb der materialistischen Gesellschaft. Das kann geschehen. Meistens geschieht das sogar. Nur solange, wie der Mensch sagt, wie kann alles mir nützen, wird der Mensch ein Unfreier. Das heißt, er bindet sich ein in eine Gesellschaft, die nur diesen schnellen materiellen Freuden nachjagt, nicht? Und duckt sich auch da, damit er auch das meiste kriegt, nicht? Und spielt alle Spielregeln mit, geht Kompromisse ein, noch und nöcher, um eben das zu kriegen. Im Amerikanischen gibt es ein Scherz. Kennt ihr diese FMN-Sender oder UKW-Sender? Da tut man sich, da muss man so kurbeln, bis man auf eine bestimmte Frequenz sich eingeschaltet hat, und dann kann man etwas empfangen. Eine Sendung oder was immer gerade läuft im Radio. FMM heißt das in Amerika. So in Amerika sagt man, die meisten Menschen sind eingeschaltet auf einen Sender. Warte mal. Was? W. F. WFM. Nämlich ausgesprochen What's in for me. Also in Deutsch etwa, was springt dabei für mich heraus. Viele Menschen, wenn sie Beziehungen eingehen oder Dinge tun in ihrem Leben, dann kommt plötzlich dieser Sender in ihnen zum Vorschein. Das sieht man manchmal in Beziehungen. Ich dachte, gehst da so selbstlos ran. Man ist richtig überrascht, weil die meisten Leute auf dieser Frequenz eingeschaltet sind. Was springt dabei für mich heraus? Oder im Englischen, what's in for me? So der Mensch, und diese Menschen, an diesen Sender sind 99,9% der Menschheit angeschlossen. Die sind angeschlossen daran. Die empfangen ihre Sendungen daran. Die sind gepolt auf dieses Programm, nicht auf dieses Radioprogramm. In dem Augenblick, wo jemand eben diese Frage nicht mehr stellt, sondern fragt, was habe ich zu tun oder wo kann ich nützlich sein im großen Plan Gottes? Da schaltet er dieses Programm ab. Haribol. Da wird er unabhängig von dieser Radiosendung. Und das ist nicht immer ein einfacher Vorgang. Also ich möchte euch das wirklich sagen. Das ist etwas, wo sagen wir mal, wir tief in uns forschen müssen und uns eigentlich nur auf unseren Charakter, unsere eigene innere Stärke, unsere Charakterstärke verlassen können. Wir müssen so tief da reingehen, wir müssen suchen und wir mögen vielleicht manchmal eine härtere Täuschung erleben, wenn wir merken, der Charakter ist einfach noch ein bisschen schwach, merke ich gerade. Ich muss den irgendwie stärken, dass ich mich hier einschalten kann auf dieses Programm. Wie kann ich nützlich sein im Plane Gottes, Plane Krishna? Und sehr schön, wir sind heute zu Gast bei Günther und Carmen, die uns eine vorbildhafte Gastfreundschaft gezeigt haben. In dieser Gastfreundschaft war alles drin, also eine super Nacht, die wir da in diesem Geviert verbracht haben. Dann wurden wir aufgeweckt, nicht von einem Büp-Büp-Büp Alarmuhr, sondern vom Knarren der Fichten. Zum richtigen Zeitpunkt. Nicht, die aneinander riegen. Dann gab es ein Trampolin, wo man springen konnte und sich weiterentwickeln konnte, also in dem Kreislauf. Dann gab es die Schüssel der Salze, die Carmen fachgemäß verschrieben hat. Dann gab es einen Lindblütentee, dann gab es eine Schwitzhütte, und nicht nur eine gewöhnliche Schwitzhütte, eine außergewöhnliche Schwitzhütte, wo göttliche Kräfte mitgewirkt haben. Und jetzt wird es höchstwahrscheinlich noch ein Festmahl geben. Also das sind sehr gute Zeichen, dass Günther und Carmen wirklich daran denken, wie kann ich nützlich sein für andere? Wie kann ich nützlich sein im Fortschritt für anderen? Ihr werdet, ich möchte euch ein Geheimnis, ein Paradox unserer Schöpfung mitteilen. In dem Augenblick, wo der Mensch eben fragt, was springt für mich heraus? Oder was auf der langen, am Ende der langen Straße von diesem Lebensweg auf ihn wartet, ist Enttäuschung, nicht wirkliche Freundschaften, weil er meistens mit Leuten verkehrt, die die gleiche Frage wie er selber stellt. Was springt am Ende für mich heraus? Nicht wirkliche Freundschaften, nicht wirkliches Verstandensein, nicht wirkliche Regungen im Herzen, wirkliche Regungen, die das Leben glücklich machen. Nur am Ende, am langen Ende der Straße, und es ist gar nicht am langen Ende der Straße, man kriegt schon ziemlich bald mit auf diesem What's in for me, was springt dabei für mich heraus, ist nur Kampf mit all den Leuten, die das Gleiche wollen, angesagt. Nicht? Man muss sich besser stellen, damit man nicht runtergeputzt wird oder über den Tisch gezogen wird von seinem besten Freund. Nicht? Es ist besser, man wechselt das Programm so schnell wie möglich und schaltet sich ein in diese Frage, wie kann ich nützlich sein im Plane Gottes? Stellt mal diese Frage. Denkt mal darüber nach in eurer privaten Zeit, wenn ihr vielleicht durch die Natur geht oder ein bisschen meditiert oder ein bisschen schaut. Denkt mal an diese eine Frage und ihr werdet sehen, wenn man die anfängt zu stellen, dann fängt das Schicksal an im Galopp zu laufen. Also das passiert wirklich. Aber wir sind hier. Wir sind hier, um diese innere Transformation zu machen. Es gibt dieses wunderschöne Lied, was wir gestern im Berliner Tempel, also wir konnten es nicht singen, wir konnten die Melodie nicht, aber was wir vorgelesen haben. Wie lange willst du noch zusehen, dass du deine Seele verlierst? Wie lange willst du noch zusehen, dass du deine Seele verlierst? Ne? Eine schöne Frage auch. Ne? Das sind so tolle Fragen, die wir hier in der Natur stellen. Wie lange willst du noch sehen, dass du deine Seele verlierst? Wann siehst du nicht, dass du von Materie umgeben bist und deine Seele an die Materie verloren hast? Hol sie zurück und beschäftige sie im Dienste Gottes. Nicht, Klaas? Das ist jetzt das Thema. Wir werden sehen, unser Klaas ist gerade das primäre Beispiel für jemanden in Transformation. Er ist relativ jung auf dem spirituellen Weg, noch nicht mit so vielen Erfahrungen vielleicht gesegnet wie Herbie Hancock, der auch noch jung ist und noch in der Entwicklung steht. Aber was da ganz natürlich ist auf diesem Wege, ist, dass Zweifel kommen. Bin ich auf dem richtigen Weg? Dass ich ein bisschen einsam fühle. Wo sind meine ganzen Freunde und Bekannten von früher, von diesem What's in for me Programm? Man fühlt ein paar Einsamkeitsgefühle, den Mönch, den plagen Einsamkeitsgefühle. Immer dann, wenn er herumgeht in der Mitternachtsschwüle. Das ist deutlich spürbar. Und das ist okay so. Denn sehr oft merkt man, wenn die Welt einen verlässt, wenn die Welt anfängt zu schweigen, dann hört man Gott plötzlich. Hare Krishna. Wenn um einen herum das Schweigen ist, dann wird man sensibilisiert für die Stimme des Herrn. Hare Krishna. Ja, ja. Ich hoffe, dass ich euch jetzt keine Angst mache mit dem, was ich sage. Ist ein schöner Vorgang. Ist ein natürlicher Vorgang. Es ist so natürlich. Einmal hat mich einer gefragt, so ein Banker. Na, warum reden die? Ich war so ein Vortrag von mir. Warum haben sie in diesem Vortrag so viel Wert auf Transformation gerichtet? Ich finde, es ist wichtig, da zu bleiben, wo man ist. ein bisschen Stabilität ins Leben zu bringen. So hat er gesagt, aus seiner Perspektive. Da habe ich gesagt, es gibt einen Grund, mit dem ich glaube, ich sie erreichen kann, weswegen Transformation wichtig ist. Transformation oder die innere Wandlung ist nichts anderes als das natürliche Wachsen des Menschen. Wenn ein Baby da bleibt, wo es ist, dann wird es noch mit 70 Jahren sagen und nichts weiter sagen zur Welt, ne, als das. Wenn eine Pflanze da bleibt, wo es ist, wird sie niemals eine Blume hervorbringen. Wenn ein junger Apfelbaum dort ist, wo er ist, kommen niemals Apfelfrüchte in ihm. Ne? Wenn eine Welpe dort bleibt, wo sie ist, wird sie niemals ein Haus beschützen können, vielleicht. Ne? Ein Samurai-Hund. Es ist das natürliche Wachstum, was uns alle in die inneren Zellen gegeben ist, dass wir uns verändern, dass wir reifen, dass wir an Erkenntnissen wachsen und so weiter und so fort. Es ist natürlich, es ist nicht etwas Unnatürliches. Es gibt Dinge, wo Stabilität angesagt ist und wo Stabilität natürlich ist. Aber wenn wir lebende Organismen betrachten, ist Wachstum natürlich. Heranreifen. Wenn sich der Boden immer verändert, ist klar. Der Boden ist gut, wenn er stabil ist. Gut, das wollte ich nur sagen. Ich wollte euch alle bitten. Wir haben heute eine kleine, die Schwitzhütten-Einweihung da gemacht, dieses neue Prachtwerk dort. Wir haben das als Fest genommen und ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Es war für mich eine unvergessliche Erfahrung. Auch meine beiden Führer, Günther und Sandro, die uns in den Bereich der Schwitzhütten hineingenommen haben. Es war sehr, sehr nice. Vielen herzlichen Dank. Also es hat mir wirklich sehr viel gebracht innerlich. Und hat mich richtig ich hatte richtig eine spirituelle Erfahrung gemacht. Und mein blöder Schulterknoten, also so eine Muskelverspannung in der Schulter, ist weggegangen. Was natürlich auch ganz praktisch ist, also als Nebenwirkung. Also ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei euch, auch bei den anderen Devotees, die gekommen sind und mitgewirkt haben. Wir waren wirklich in dieser kleinen Raumkatze, dieser Schwitzhütte, waren wir auf einer gleichen Reise, haben gleiche Horizonte berührt auf dieser Reise, innere Horizonte. Und jetzt würde ich sagen, nach einem so schönen Festival es kann nur beendet sein, ein spirituelles Ereignis, wenn man ausreichende Mengen wohlschmeckenden Prasadams bekommt. Ne? Und ich glaube, da hat der Carmen und Anja, ganz normal. Nicht Anjana? Anja.
Und Sabine. Sabine hat auch dazu beigetragen.
Das ist Sabine?
Ja.
Toll.
Von Konrad.
Die Mutter von Konrad?
Ja.
Oh ja. Toll. Wusste ich gar nicht. Danke, Sabine. Ich würde vielleicht euch vorschlagen, dass ihr schon gleich aufsteht und da hingeht und alles richtet. Und wir kommen dann nach. Hare Krishna. Lass uns nochmal das ist so ein toller indischer Gruß, also der lüftet, der bringt einen so hoch, man muss sagen, ich mach's einmal vor, dass ihr seht, wie es geht. JJ heißt sowas wie Erfolg im Leben, nicht? JJ Sri Radhe, und dann gehen die Hände so hoch. Carmen, das könnt ihr noch mitmachen. JJ Sri Radhe. Und dann, nachdem alle Luft draußen ist, gehen die Hände so nach unten. Weißt du, also auch Pranayama ist da drin. Siam. Radhe Siam ist Radharani und Siama Sundar ist Krishna. Ne? Also wir sagen das jetzt zusammen. Ihr könnt mich angucken. Ich werde die Augen wahrscheinlich schließen, damit ich richtig mich konzentrieren kann. Jai Jai Sri Radhe. Ja. Gut.